Die Worte zur Lesung stehen heute im Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 17 bis 21. Und ich lese nach der Übersetzung von Joyce Meyer. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gut durch das Gute. Amen.
Wir haben den Predigtext bereits gehört in einer modernen Übersetzung, die ich ganz gut finde. An einer Stelle ist mir was verloren gegangen. Und zwar ist das der Tipp von Paulus, wenn du deinem Feind zu essen gibst, wenn du ihm zu trinken gibst, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Behalte dieses Bild doch bitte mal im Sinn, denn das kommt noch einmal in unserer Predigt vor. In unserem Gesangbuch findet sich ein Bild des afrikanischen Künstlers John Dwazia Mwafangejo. Dieses Bild möchte ich heute in die Predigt mit einbeziehen und du kannst es schon einmal projizieren. Wer mich kennt, wird ahnen, mit diesem Bild tue ich mich schwer. Es gibt eine Menge darauf zu sehen, an dem ich mich reibe. Das fängt schon damit an, dass ich kein Freund von Holzschnitten bin oder in diesem Fall von Linolschnitten. Die sind mir einfach zu holzschnittartig, zu schwarz-weiß, zu simpel. Aber in diesem Bild kommt noch viel mehr dazu. Ich kann es schwer ertragen, wenn die Proportionen nicht stimmen. Und hier sind die Köpfe zu groß, die Beine zu kurz, die Röcke zu schief und dann erst die Hände. Da stimmt ja gar nichts. Die jeweils rechte Hand der beiden Frauen ist viel zu groß und klobig, die linke Hand dagegen unnatürlich klein. Und dann schaut einmal, wie die beiden sich die Hand geben. Wie soll das denn gehen, dass bei der rechten Hand der schwarzen Frau der Daumen von links unten kommt? Und die weiße Frau hat überhaupt keinen Daumen. Man fragt sich, kann der Künstler das nicht besser hinkriegen? Und dann kommt auch noch der Schriftzug dazu. Der Satz darunter, ich weiß nicht, ob ihr ihn auf die Entfernung lesen könnt, ein englischer Satz natürlich, der geht grammatisch gar nicht auf. They are shaking their hands because they are longing each other. Was soll das denn heißen? Wahrscheinlich ist gemeint, sie reichen sich die Hände, weil sie zusammengehören. Aber wörtlich übersetzt steht da jetzt, sie schütteln ihre Hände, weil sie einander verlangen. Mich schüttelt's auch. Wie ungelenkt, wie verdreht, wie vermurkst ist die ganze Gestik und auch die Sprache. Und wahrscheinlich fragt ihr euch mittlerweile, warum zeigst du uns überhaupt dieses Bild, wenn du es nicht leiden kannst? Ich zeige es euch, weil ich glaube, dass der Künstler genau diesen Eindruck machen wollte. Denn worum geht es in diesem Bild? Es heißt im Untertitel Versöhnung. Und ich finde, dieses Bild zeigt auf entwaffnend ehrliche Art und Weise, wie schwierig Versöhnung manches Mal aussehen kann. Nicht elegant und formvollendet mit wohlgesetzten Worten und Gesten. Das wäre viel zu glatt, viel zu einstudiert und damit unecht. Einer Versöhnung geht ja immer eine Geschichte voraus. Ein Konflikt, ein Streit. Und meistens braucht es Überwindung, um sich wieder versöhnen zu können. Und diese Überwindung zeigt das Bild in den sich windenden Gesten und Worten. Auf dem Bild sehen wir keine in Schönschrift verfasste Versöhnung, sondern das ist echte Versöhnung, der man den Schmerz des Konflikts noch anmerken kann. Und doch schaffen es die beiden, in diesem Bild aufeinander zuzugehen, und sie schaffen es, wenn auch linkisch, einander die Hand zu reichen und sogar noch einander als Zeichen ihres Wunsches nach Frieden eine Blume zu überreichen. Das ist es, was mich an diesem Bild bewirkt, das ich eigentlich sonst gar nicht so gern betrachte. Es zeigt mir, wie es wirklich ist. Als Predigttext wird heute in vielen Kirchen der Abschnitt aus dem Römerbrief des Apostels Paulus gelesen, den wir eben schon gehört haben. Und auch in diesem Abschnitt geht es darum, aufeinander zuzugehen, trotz der Schmerzen von Konflikt und Verletzung. Dieser Bibeltext, der sieht auf den ersten Blick so richtig nach dem Ideal christlicher Versöhnungsbereitschaft aus. Mit allen Menschen Frieden halten, das Böse mit Gutem überwinden, dem Feind zu essen und zu trinken geben. Wenn das nicht christlicher Lebensstil in Schönschrift ist, ja, wenn es da bei Paulus nicht diese Tintenflecken und diese Kratzer gäbe, wo sich die Feder geradezu sträubt. Ich nehme an, die meisten von euch haben noch gelernt, mit einem Füller zu schreiben und kennen diese Probleme. Wenn es mit einmal so einen Tintenklecks gibt, weil die Feder gehakt hat und da so Kratzer entstehen. In dem Bibeltext von Paulus mischen sich Wörter ein wie Rache und Vergeltung und Zorn und eben feurige Kohlen und dieses einschränkende »so viel an euch liegt«. Und alle diese Tintenflecken zeigen, auch dem Apostel Paulus sind die Verse nicht einfach leicht aus der Feder geflossen. Er weiß, wie viel Überwindung Versöhnung oft kostet. Und trotzdem ruft er uns dazu auf. Und ich habe den Eindruck, wir können seinen Appell am besten verstehen, wenn wir seine Tintenflecken, also seine Abweichungen von der christlichen Schönschrift, genauer betrachten. Ich will anfangen mit dieser Einschränkung, die Paulus in seinen Appell zum Frieden einfügt, so viel an euch liegt. Gut, dass er das schreibt, finde ich. Gut, dass er das mit aufnimmt in seine Gedanken. Denn allein davon, dass ich den Frieden will, wird ja noch kein Frieden. Es liegt eben nicht nur an mir. In der deutschen Sprache haben wir dazu das treffende Sprichwort: Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wenn der andere sich querstellt, wenn der andere nur auf seinem Recht besteht, wenn er nicht bereit ist, mir auch nur einen Zentimeter entgegenzukommen, dann wird nichts aus dem Friedenswunsch. Und ich finde, das zu wissen kann zuerst einmal entlastend sein. Ich bin eben nicht allein dafür verantwortlich, dass Frieden entsteht. Und Versöhnung ist eben nicht möglich, wenn der oder die andere sich gar nicht bewegen will. Ich darf dabei bloß nicht vergessen, das gilt ja umgekehrt auch für mich. Es kommt eben auch darauf an, dass ich mich bewege, dass ich meine Position überdenke, dass ich bereit bin, einen Schritt auf den anderen zuzumachen. Habe ich das wirklich schon überprüft, wie viel denn nun an mir liegt? Schlimm ist das, wenn in einem Konflikt alle Beteiligten ganz genau wissen, was die anderen falsch gemacht haben, aber überhaupt nicht auf die Idee kommen, mal darüber nachzudenken, und was ist mein eigener Anteil? Was hindert mich denn, einen Schritt auf den anderen zuzugehen? In der Mitte unseres Textes stehen die hässlichen Worte Rache, Rächen, Vergelten. Und ich nehme an, da haben wir alle den gleichen Impuls, dass wir sagen, Rache, das geht für einen Christen gar nicht. Rachegelüste dürfen in unseren Herzen und in unseren Köpfen gar nicht vorkommen. Vergeltung gehört nicht zu unseren Verhaltensweisen. Aber ob Gott, der die Herzen kennt, solche Gefühle wohl wirklich nicht bei uns findet, in unseren Herzen? Es kann uns helfen, wenn wir uns klar machen, Rache wird in der Bibel längst nicht so negativ gesehen, wie wir Christen uns das oft vorstellen. Und das liegt daran, dass die Grundbedeutung von Rache ist, ein Unrecht wird wieder recht gemacht. Das ist Rache. Es wird richtig gestellt, was vorher falsch war. Und dabei ist dem Alten Testament eine Vorstellung wichtig, die wir Christen nicht so schnell aufgeben sollten. Und das ist diese Vorstellung. Wenn jemand Unrecht tut an einem anderen Menschen, dann legt er ihm damit eine Last auf, die sein Leben bedrückt, vielleicht schwer bedrückt. Und oft werden sogar viele andere in dieses Unrecht mit hineingezogen und davon betroffen. Dann ist die Schuld wie eine Sphäre, die sich immer weiter ausbreitet und viele vergiftet und belastet. Und darum, so die alttestamentliche Sicht, muss die Schuld und die damit verbundene Belastung wieder zurückgelenkt werden auf die Person, die sie verursacht hat. Die Schuld soll nicht mehr das Opfer belasten, sondern sie soll auf den Täter oder die Täterin zurückgeführt werden. Das ist gemeint mit Vergeltung. Nicht die Opfer sollen den Preis bezahlen, sondern die Täter. So wird die Tat gerecht und so wird Unrecht wieder richtig gemacht. Und ich will uns ein modernes Beispiel dafür nennen, das wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben. Als die Französin Gisèle Pelicot die schreckliche Entdeckung gemacht hat, dass ihr Ehemann sie jahrelang durch Betäubungsmittel bewusstlos gemacht hat und dann zur Vergewaltigung an zahlende Männer freigegeben hat, da hat sie schließlich den Prozess gegen ihren Mann geführt mit dem Schlagwort: Die Scham muss die Seite wechseln. Die Scham muss die Seite wechseln. Und dieses Schlagwort ist aufgenommen worden von vielen, vielen Menschen, die Missbrauch und Vergewaltigung erlebt haben. Nicht mehr die Opfer sollen die Schmach von Scham und Schuldgefühlen tragen, sondern die Schuld muss die Seite wechseln. Sie muss wieder bei denen ankommen, die sie angerichtet haben. Genau das ist das alttestamentliche Konzept von Rache und Vergeltung. Es geht darum, die Opfer von ihrer Last zu befreien. Ja, aber hat das Neue Testament, hat der christliche Glaube nicht eine ganz andere Sicht? Vergebung statt Vergeltung? Ja, das hat das Neue Testament, das hat der christliche Glaube. Und trotzdem Vorsicht. Der Römerbrief, in dem unser Predigttext steht, der ist ja nun mal ein ganz wichtiger Teil des Neuen Testaments. Und gerade hier steht der Satz: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das kann uns daran erinnern, im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass Gott die Augen zukneift und die Schuldigen einfach durchwinkt. Ja, es geht im christlichen Glauben um Vergebung. Jesus Christus setzt sein Leben dafür ein. Aber sie gilt denen, die ihre Schuld erkannt und sich zu ihr bekannt haben. Sie gilt denen, die beten: Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht denen, die sagen: War doch gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Das Neue Testament erinnert uns zugleich an das, was aber schon im Alten Testament gilt. Für Vergeltung ist Gott zuständig, nicht der Mensch. Denn das Wort Rache ist auch verwandt, eng verwandt, mit dem Wort Wrack. Und das kommt allzu leicht dabei heraus, wo Menschen Rache üben, dass nur noch Wracks übrig bleiben auf beiden Seiten. Wenn Gott rächt, dann macht er es recht. Und Gottes Ziel ist der Frieden, nicht die Zerstörung. Im christlichen Glauben wird Schuld sehr ernst genommen. Der Sünder wird bei seiner Schuld behaftet. Aber damit keiner an seiner Schuld zugrunde geht, setzt Jesus Christus sein Leben dafür ein. Die Vergeltung, dass die Schuld zurückgelenkt wird, trifft ihn, damit wir Frieden finden. Was heißt das jetzt für mich? Muss ich mir von meinem Widersacher alles gefallen lassen und darauf warten, dass Gott die Sache irgendwie in Ordnung bringt? liegt die ganze Last der Versöhnung bei mir, bleibt mir nichts anderes übrig, als das Böse immer nur mit Gutem zu überwinden, immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich finde, an dieser Stelle wird es ja richtig schwierig. Denn das hat ja immer wieder gerade auch die Kirche den Opfern von Missbrauch gesagt: Du musst vergeben. Sie hat damit die Täter geschützt, aber die Opfer im Stich gelassen. Mir hilft an dieser Stelle diese seltsame Wendung: feurige Kohlen aufs Haupt sammeln. Ich habe das lange so verstanden, wie es auch in der modernen Übersetzung, die wir vorhin gehört haben, ausgedrückt wird. Durch unser gutes Verhalten, durch unser Entgegenkommen, unsere Hilfsbereitschaft, können wir die Böswilligen und die Missetäter beschämen. Sie werden dann schamrot, als ob sie feurige Kohlen auf dem Haupt hätten. Ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Das kann geschehen, dass böse Menschen so beschämt werden, dass sie in sich gehen und sich ändern. Aber was, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt? Vielleicht muss man diesen Ausdruck feurige Kohlen auf das Haupt sammeln viel wörtlicher nehmen. Feurige Kohlen aufs Haupt sammeln. Das steht ja nun im Römerbrief, und der Römerbrief stammt aus dem Alten Testament. Der Satz steht im Römerbrief, aber er stammt aus dem Alten Testament. Und das ist der Teil der Bibel, in dem Rachegefühle und Rachefantasien nicht unterdrückt werden, sondern offen ausgesprochen werden. Schaut euch die Psalmen an, da findet ihr jede Menge davon. In den Psalmen wird immer wieder das vor Gott ausgebreitet, was im Herzen ist, auch an Zorn und an Wut und an Rachefantasien. Feurige Kohlen auf das Kopf meines Feindes, das ist ja nun wirklich alles andere als eine freundliche und liebevolle Geste. Feurige Kohlen auf das Haupt meines Feindes, das ist eine richtige Rachefantasie. Unsere Gefühle werden in der Bibel nicht unterdrückt. Aber die Rache selbst, die Vergeltung, sollen wir Gott überlassen. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn eure Rache führt oft nur zur Zerstörung. Gottes Vergelten hat ein besseres Ziel, nämlich den Frieden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, hier geht es zuerst um unser eigenes Herz. Lass dich nicht vergiften. In dir selber überwinde das Böse mit Gutem. Und dazu kann gehören, sprich deine zornigen Gedanken, die du hast, deine Wut, sprich sie aus vor Gott, deinem Herrn, der dein Herz sowieso kennt. Mach das vor Gott öffentlich, was dich belastet an Zorn und Wut. Und dann kann Gott dich heilen. Dann wirst du vielleicht irgendwann auch in der Lage sein, dem Feind zu essen zu geben, wenn ihn hungert, dem Feind zu trinken zu geben, wenn ihn dürstet. Vielleicht wirst du sogar entdecken, die Bedürfnisse, die mein Feind hat, sind eigentlich genau dieselben, die ich selber auch habe. Durst, Hunger, Durst nach Frieden. Eigentlich gibt es vieles, dessen wir gemeinsam bedürfen. Vielleicht kann diese Entdeckung auch dazu führen, dass du doch auf den anderen zugehen kannst, so wie die beiden Frauen in unserem Bild. Der Künstler dieses Bildes stammt aus Namibia. Das ist das Land, das von Deutschen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kolonisiert wurde und in dem deutsche Soldaten den ersten Völkermord des vergangenen Jahrhunderts angerichtet haben. Sie haben das Volk der Herero fast komplett ausgelöscht, indem sie es zum Verdursten und Verhungern in die Wüste getrieben haben. Und dem Volk der Nama haben sie durch Krieg und systematisches Verhungern lassen in Konzentrationslagern schwersten Schaden zugefügt. Sicher muss man dazu auch sagen, dass zuvor die Deutschen brutale Überfälle von Herero und Nama erlebt haben, weil die sich gegen die Kolonisation zur Wehr gesetzt haben. Und der Künstler stellt nun vor diesem Hintergrund dar, wie eine weiße und eine schwarze Frau aufeinander zugehen und sich die Hände zur Versöhnung reichen. Was die für eine schlimme Geschichte hinter sich haben, ja, das kann man noch sehen in diesem Bild. Sie tun das ungelenk, sie tun das mit linkischen Gesten und mit holprigen Worten. Aber sie tun es. Und in dem etwas verunglückten Satz, sie schütteln ihre Hände, weil sie einander verlangen, kommt doch eine berührende Wahrheit zum Ausdruck. Wir gehören doch zusammen. Wir haben darum Verlangen nacheinander, trotz aller Verletzungen. Und darum reichen wir einander die Hand. Sich nicht vom Bösen überwinden zu lassen, kostet wirklich Überwindung. Wer macht den ersten Schritt? Das Gute ist, der erste Schritt ist schon gemacht. Christus ist den Weg der Versöhnung gegangen und er lädt uns ein, geh mit mir mit. Amen.